Ja, dann unser Thema für heute, mutig weiter trotz Herausforderungen. Also wir sind alle noch hier und wir haben viele Herausforderungen hinter uns und wir haben vieles erlebt, was nicht immer nur einfach war. Da kann ich, glaube ich, sagen, das hat jeder von uns erlebt und das haben auch die Jünger erlebt und ich lese euch einfach ein paar Verse aus dem Matthäusevangelium. Kapitel 14, Abvers 13. Als Jesus das hörte, alles, was seine Jünger so erzählt haben, von ihrem Praktikum zurückkommend, da fuhr er von dort weg in einem Boot in eine einsame Gegend allein, und als das Volk das hörte, folgte es ihm zu Fuß aus den Städten. Und Jesus stieg aus, und sah die große Menge und es jammerte sie. Und es jammerte vor allen Dingen ihn, denn er sah ihre Not und er heilte viele Kranke. Am Abend aber traten seine Jünger zu ihm und sprachen, die Gegend ist öde und die Nacht bricht herein. Lass das Volk gehen, dass sie in die Dörfer gehen und sich zu essen kaufen. Aber Jesus sprach zu ihnen, es ist nicht nötig, dass wir sie fortschicken. Gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen zu ihm, wir haben hier nichts als 5 Brote und 2 Fische, und er sprach, bringt sie mir her. Und er ließ das Volk sich auf das Gras lagern und nahm die 5 Brote und die 2 Fische. Er sah auf zum Himmel und brach's und gab die Brote den Jüngern und sie gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden satt und sammelten auf, was an Brocken übrig war, 12 Körbe voll. Die aber gegessen hatten, waren etwa 5000 Mann ohne Frauen und Kinder. Und am Abend trieb Jesus seine Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er einsam und allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort ganz allein. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der 4. Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen auf dem See gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und Jesus sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Herr, und jetzt bitte ich dich, dass du dein Wort lebendig machst, in unserem Denken und in unserem Herzen und dann auch in unserem Leben. Amen. Ja, das sind sie, diese Jünger, großartige Erlebnisse. Sie kamen zurück von ihrem Praktikum. Sie waren im Einsatz und sie waren erstaunt über das, was Gott so getan hat, durch sie, diese Auszubildenden, durch sie, die diesem Rabbi Jesus folgten und mit ihm tagtäglich unterwegs waren. Sie erzählten und sie waren richtig gut drauf. Und dann steht da, besonders in Lukas 9, wo wir die Geschichte auch haben, Jesus hörte ihnen zu. Da steht kein Kommentar, da steht gar nichts, da steht nur, Jesus hörte ihnen zu. Und jetzt gingen sie in eine Auszeit, sie gingen in eine einsame Gegend, sie gingen in das Fischerdorf Bethsaida. Und da waren sie gar nicht lange alleine, Irgendwie haben die Menschen erfahren, wo die hingegangen sind, und sie strömten ihnen nach in Massen. Und jetzt, wo ist es jetzt mit der Auszeit hingegangen? Da war nichts mehr mit Auszeit, da war nichts mehr mit Klausur, da war nichts mehr mit Reflektieren. Jetzt stehen diese 12, die da gerade vom Praktikum zurückgekommen waren, und sie stehen da und staunen und schauen und staunen und schauen. Was ist das denn? Da hört es ja gar nicht mehr auf. Da kommen Menschen, die Hilfe brauchen, da kommen Kranke, die gesund werden wollen, und der Tag geht vorbei und Jesus ist immer noch am Arbeiten. Er predigt, er hilft, er heilt. Und jetzt kommen diese 12 in eine Notsituation. Jetzt sehen sie diese Massen von Menschen und sie wissen ja auch, dass die von zum Teil weit herkommen. Die wissen, jetzt wird's eng. Für die alle braucht es jetzt was zu essen, da braucht es jetzt ein Dach über dem Kopf. Und wie macht man das? Vielleicht sind sie durch ihre kleine Spendenkasse durchgegangen und haben mal geguckt, wie viele Schillinge da drin sind. Also sie kamen zu dem Beschluss, wir sagen dem Meister, lass sie gehen. Schick sie doch einfach weg, dass sie nach Hause gehen können, dass sie da das Ihre kriegen, das, was jetzt nötig ist. Und dann sagt Jesus ihnen, es ist nicht nötig, dass sie fortgehen. Er sagt ihnen einen Marschbefehl, gebt ihr ihnen zu essen. In 5 Worten werden die auf einen Boden von einer unwahrscheinlich großen Aufgabe gestellt. Sie kommen von dem schönen großen Erlebnis, was sie alles im Praktikum tun konnten, und stehen jetzt da mit ihrem Wenigen. Sie stehen da mit dem, was kein oder kaum ein Tropfen auf einen heißen Stein ist. Stellt euch mal 5 Brote und 2 Fische vor, und dann steht da 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. Also wie viel das wirklich waren, das wissen wir gar nicht, aber vielleicht sind es ja mehr wie 10.000 gewesen. Und jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen. Da stehen die jetzt. Und dann gibt Jesus ihnen Anweisungen. Setzt sie in lauter 50er Gruppen. Ach du liebe Zeit, diese Massen von Menschen in 50er Gruppen, das war jetzt richtig Arbeit. Und dann kommen die und bringen diese 5 Brote und 2 Fische zu ihrem Meister. Wie hätten wir das denn gemacht? Ach, das hat doch sowieso keinen Wert. Ach, das ist doch sowieso hoffnungslos. Wäre vielleicht die eine Möglichkeit gewesen. Oder wir hätten gesagt, naja, jetzt bringen wir es ihm, lass ihn jetzt einfach machen. Er soll jetzt gucken, wie das geht, wenn wer unser Vorschlag, sie nach Hause zu schicken, schon nicht in die Reihe kommt, dann, ja. Wir wissen nicht, was die 12 gedacht haben, was in ihrem Kopf und Herzen vor sich ging, als sie diese Brösel da, diese Jammerportion, Jesus hinhielten. Und dann ist es ja interessant, wir haben ja auch solche Herausforderungen. Da ist plötzlich letztes Jahr im März alles zu gewesen. Ich weiß, ich war in Oberstdorf, hatte eine Freizeit, dann sagte schon die Conny Krebs zu mir, auch ich musste schon wegen dem Desinfektionsmittel da in andere Gegend fahren, und Toilettenpapier bekam ich auch nicht. So, Jetzt hast ein Gästehaus mit 70 Leuten und die wollen ja alle versorgt werden, auch mit Toilettenartikeln. Also das ist eine Art von Herausforderung. Aber wenn zum Beispiel ein Gemeindeglied kollabiert im Gottesdienstraum, wie Sie es ja letzten Sonntag erlebt haben, das ist eine andere Herausforderung. Und so gibt es ganz, ganz viele Herausforderungen. Gestern Abend, wir hatten da, haben jeden zweiten Samstag in Bochum-Wattenscheid unsere Stadtgebetszeit, so 2 Stunden, wo wir einfach beten. Beten für alles, was dran ist. Und dann sagt ein Gemeindeleiter, eine Enkeltochter mit 15 Jahren hat nicht nur Essstörungen, sondern da ist alles durcheinander. Wisst ihr, das sind Herausforderungen, da stehst du drin. Und wir dürfen es genauso Jesus hinhalten wie diese Jünger. Jesus fragt seine Jünger mal, wollt ihr auch weggehen? Und Petrus, er sagt, wohin sollen wir gehen? Wenn du nicht Hilfe hast, wer dann? Du bist der Einzige, von dem ganz sicher ist, dass er alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Also deshalb sagt Petrus, wohin sollen wir gehen? Und auch jetzt halten sie ihm diese Jammerportion hin. Und das ist interessant. Wir kommen nicht nur oft von großartigen Erlebnissen in totale Herausforderungen. Wir haben auch als Menschen, die Jesus nachfolgen und ihn kennen, den Herrn, wir haben die beste Anlaufstelle, um eine neue Blickrichtung zu kriegen, und sie nehmen diese Anlaufstelle. Ähnlich wie eine Frau im Alten Testament, die hatte ihren Mann verloren und jetzt die Schuldner kommen und jetzt sollen die Söhne weggegeben werden, die sollen die Schulden abverdienen, sie ist völlig durcheinander. Sie weiß weder Weg noch Steg, aber sie kennt ihren Herrn und sie schrie, so steht es da, in 2. Könige 4, sie schrie es dem Propheten, dem Elisa, in die Ohren. Sie wusste, wohin mit der Not. Und die Jünger gingen auch dahin, wo sie jetzt Hilfe erwarten konnten. Und dann ist interessant, jetzt sind sie wieder im Lernbereich. Sie bringen es, und was macht er jetzt mit? Da lesen wir, er dreht sich weg von dem ganzen Problem. Er dreht sich hin zum Vater und dankt Gott, so steht es da, für das, was er jetzt in Händen hat. Wisst ihr, wir haben ja weit mehr als viele andere in der Welt und es ist trotzdem enorm, wie oft wir klagen und wie schnell wir klagen. Und die haben jetzt gar nichts und sie gehen an die richtige Adresse und jetzt sind sie wahrscheinlich total gespannt, was passiert jetzt. Wie kann Gott eine 15-Jährige, die nicht nur Essstörungen, sondern noch einiges dazu hat, verändern? Ärzte stehen schon fast hilflos daneben. Und jetzt, Herr, was machst du? Wie machst du das? Können wir glauben und vertrauen? Was ging in den Jüngern vor? Und ich glaube, sie waren nicht schlecht erstaunt, als er Gott bat, was draus zu machen. Ja? Er dankt Gott für das und dann bezieht er seine 12 Auszubildenden, seine Jünger ein und sie geben es weiter. Er sagt, teilt aus, teilt aus. Jetzt hat jeder so irgendwie ein bisschen was in der Hand und er teilt aus und es wird nicht aufgebraucht. Also, trauen wir Gott zu, dass er aus unseren manchmal kuriosen Situationen etwas macht zum Lob seiner Herrlichkeit? diese Massen von Menschen, wahrscheinlich haben die Jünger eine kleine Menge von denen getroffen während ihrem Praktikum. Und jetzt kommen die und bringen andere mit und alle sehen, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Was erleben denn Menschen, wenn sie uns als Gemeinde sehen? Also ich finde das großartig, dass es hier so ein offenes Café gibt und dass es da so hier und da und einiges gibt und dass ihr euch mit den Senioren wieder ständig trefft. Die sind ja manchmal auch sehr einsam und ladet einfach ein. Seid nicht so zaghaft. Diese alle sahen mit ihren menschlichen Augen, was Gott zu tun fähig ist. Aber da steht nicht, was die Einzelnen daraus gemacht haben. Das würde mich ja sehr interessieren. Was ist jetzt da draus geworden? Haben die jetzt so eine kleine Erweckung da erlebt in dem Fischerdorf Bethsaida? Es steht nichts davon da, was die Einzelnen da draus gemacht haben. Also ich werde mit meiner Neugierde da nicht befriedigt. Ich muss es stehen lassen, so wie es das Wort uns gibt. Also ihr könnt sehen, wie es Jesus gemacht hat. Und dann habe ich mir so Gedanken gemacht, wie ist das heute? In wie viel plötzlicher Veränderung sind wir oftmals? Was ändert sich denn ständig? Ich habe mal so ein paar Punkte. Zum Beispiel, wir haben eine riesige Schwankungsanfälligkeit, die ganz viel Angst schürt. Wir erleben, wie alles oberflächlicher wird, immer noch schnelllebiger wird. Es wird anonymer, es wird auch brutaler. Das ist so unsere Situation. Sehr schwankungsanfällig. Da drin sind wir. Dann sind wir in einer riesigen Unsicherheit. Besonders die jungen Leute. Ich treffe ja nicht wenige auch von den jungen Menschen so unterwegs. Und die haben es auch gar nicht einfach, um mal nur eine Sache zu nennen. In der Suche nach einer Ausbildung, die in 10 Jahren noch relevant sein wird. Früher war das so, man hat sein Handwerk gelernt und war sein Leben lang in diesem Handwerk. Es kann durchaus sein, dass auch viele, die heute den einen oder anderen Beruf lernen, Berufe haben, wo man sagen kann, die werden sehr geschrumpft. Und da stehen nicht nur schlecht bezahlte Jobs auf der Liste, da sind auch Berufe wie Piloten und Anwalt und Übersetzer und Apotheker und was auch immer. Die ganze Digitalisierung wird so vieles an Berufsfeldern verändern, auch schrumpfen lassen. Da kommen wir gar nicht drum herum. Dann, wir leben in einer totalen Komplexität. Dinge werden unüberschaubarer. Vorgänge, die früher einfach waren, sind hochkomplex und schwierig. Denkt nur mal an dieses ganze Corona-Theater. Diese ganzen Maßnahmen, alles heute so, morgen so, übermorgen so. Ihr merkt ja auch, wie alle paar Tage ist was Neues, was erzählt wird und gesagt wird, weil auch ständig Veränderung da ist. Und dann sind die Leute, die da mit Verantwortung tragen und die Hauptverantwortung schultern müssen, völlig überfordert an vielen Sachen und Dingen. Ja, wir klagen dann oft, aber ich frage mich, hätte ich es besser gemacht? Das sind ja lauter Situationen. Ja, und dann gebt ihr ihnen zu essen. Auch in der ganzen Mehrdeutigkeit von Dingen, wo wir drinnen stehen, was ist richtig, was ist falsch? Zum Beispiel, also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, was jeder kennt, die Seenotrettung im Mittelmeer. Einerseits werden da Menschen gerettet, andererseits wird ein kriminelles System einfach aufrechterhalten, das Menschen erst in die Not bringt und auf beiden Seiten des Mittelmeeres immense Probleme verursacht. Also es ist nicht einfach. Die Welt verändert sich. Und allein diese vier Begriffe, die beschreiben die Charakteristik dieser Veränderung. Aber noch konkreter, wenn wir noch ein bisschen daran weiterbohren, wo drin, in welchem Kontext sind wir, wo wir ihnen zu essen geben? Wir stehen vor nicht geringen weltpolitischen Veränderungen. Die kommenden weltpolitischen, wirtschaftspolitischen Schwergewichte, die werden neben USA, China und Indien sein. Das sind aber Nationen, die nicht von christlichen Wertefundamenten geprägt sind. Und vielleicht werden wir die Bedeutung christlichen Glaubens für die politische Grundordnung der westlichen Welt in seiner Tiefe erst dann begreifen, wenn wir diese Grundordnung eines Tages nicht mehr haben. Weil Mächte, Großmächte übernehmen, die eine völlig andere Prägung haben. Aber da überall drin gilt, gebt ihr ihnen zu essen. Dann haben wir ja riesige gesellschaftliche Veränderungen, brauche ich Ihnen ja nicht sagen, wissen Sie auch. Circa 40% aller Kinder und Jugendlichen haben heute schon Migrationshintergrund. Und diese Tendenz ist steigend. Niemand wird diese Entwicklung rückgängig machen. Jetzt ist die Frage an uns, die Jünger Jesu heute, seine Gemeinde: Wird Gemeinde Heimat für diese Menschen? Ich meine, ihr praktiziert das ja ein Stück weit, macht fröhlich dran weiter. Also schaffen wir es, als Gemeinden diese Menschen zu integrieren, sie in der Liebe Jesu anzunehmen, so wie Christus uns angenommen hat. Das ist eine richtige Herausforderung. Denkt mal dran, wir haben heute, das ist jetzt eine Statistik von vergangenem Jahr im Dezember, wir haben circa 1250 Ausländergemeinden. Und davon haben wir knapp 600, also 589 in NRW. Und davon sind circa 360 afrikanischen Hintergrunds. Warum so viele Parallelgemeinden? Haben wir es nicht geschafft, ihnen zu essen zu geben? Haben wir es nicht geschafft, sie hereinzulieben in unsere Gemeinden, als sie gekommen sind, als Arbeiter vom Osten, von der Türkei, von Italien, von Spanien und weiß ich woher? Haben wir ihren Rücken gebraucht für die Arbeit, aber vergessen, dass sie auch eine Seele haben, ein geistliches Leben, wofür wir ja dann als Gemeinde Jesu einen Riesenauftrag haben? Gebt ihr ihnen zu essen. Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass wir inzwischen in Deutschland um die 450 Missionare aus 27 Ländern haben. Und an vielen, vielen Stellen sind die es, die in der Öffentlichkeit einfach von Jesus reden. Also da ist zum Beispiel von Chile, da gibt es ja richtig einen Zweig in den evangelikalen Gemeinden dort, und unser André Vergara, der schult diese Leute für Weltmission. Und bei uns im Süddeutschen, da ist im Liebenzeller Gemeinschaftsverband schon der eine und andere von denen, und es ist dieser Mann, der von Haus zu Haus geht und allen guten Tag sagt, der von Haus zu Haus geht und die Leute anspricht und sie einlädt. Warum sind wir da so zaghaft? Warum reden wir so wenig von Jesus? Warum sind wir so auch zaghaft im Beten, dass wir jeden Tag vom ersten bis zum letzten Haus in unseren Straßen, wo wir wohnen, die Leute durchbeten. Ich lernte eine Frau kennen, die konnte gar nichts machen und die war immer am Wackeln, die konnte auch ihren Körper gar nicht ruhig halten. Aber die hatte eine Liebe zu ihrem Dorf und hat jeden Tag vom ersten bis zum letzten Haus die Leute durchgebetet. Und nach mindestens 8 Jahren fing es an, dass Menschen hellhörig wurden. Keiner wusste, wie das geschah, aber wer diese Frau kannte, der wusste, sie war eine dieser Menschen. Sie gab ihnen zu essen, indem sie sie zu Jesus hinbetete. Und eine Frau in meinem Heimattal hat 20 Jahre gebetet, nachdem sie in den Ruhestand ging. Und dann traf ich sie bei einer Kaffeerunde bei meiner Hausärztin und dann sagte sie: Jetzt kann ich ja in den Himmel gehen, jetzt hat der Herr meine Gebete erhört. Die erste geht jetzt in die Weltmission. Wir wurden mehr als 5 in der Weltmission und haben heute von unserem nur 500 Seelental Menschen in der Weltmission. Die Frauen, die beteten ganz, ganz intensiv und treu. Gebt ihr ihnen zu essen. Ja, dann nicht nur weltpolitische und gesellschaftliche Veränderungen, wir haben religiöse Veränderungen. Wie viele Kirchenaustritte, brauche ich Ihnen nicht sagen, kommt immer wieder in den Nachrichten. Und es wird so kommen, dass es freiwillig, ich nenne sie jetzt mal Freiwilligkeitskirchen gibt, Menschen, die nicht Mitglieder sind aus Tradition, sondern weil sie bewusst eine Entscheidung trafen, in dieser Kirche geistlich gefüttert zu werden und mitzuarbeiten. Es gibt wirklich nicht nur religiöse, es gibt diese kirchlichen Veränderungen. Denkt mal dran, im Erzbistum Köln, mit einer 1700-jährigen Geschichte, wollen sie diese 500 Pfarreien auf 50 herunterbröseln. Könnt ihr euch das vorstellen? Und so sind viele Dinge, die verändern sich. Wir haben zurzeit ca. 46.000 Kirchen in Deutschland. Meint ihr in 20, 30, 40 Jahren, wie viel davon noch sein werden? Vieles wird nicht mehr benötigt, vieles wird nicht mehr finanzierbar, aber der Auftrag gilt, gebt ihr ihnen zu essen. Eine Welt, die sich ständig verändert, die braucht Menschen, die den Auftrag anpacken und nicht die Leute wegschicken, wie die Jünger sie wegschicken wollten, sondern in diesen totalen Veränderungen einfach dranbleiben. Und das gilt nicht nur, diese ganzen Veränderungen für religiöses Leben, für kirchliches Leben, das gilt auch für weltmissionarische Veränderungen. Wisst ihr, was für die großen Kirchen und landeskirchliche Gemeinschaften und Gemeinden gilt, da kommen wir als Missionswerke nicht dran vorbei. Wir leben heute schon in unserer Arbeitsgemeinschaft evangelikaler Missionen in Deutschland in einer richtigen Fusions- und Konzentrationswelle. Wie machen wir es weiter? Und es ist sicher auch wichtig und richtig, darüber nachzudenken. Und selbst wenn damit eine zum Teil über 100 Jahre alte Geschichte zu Ende geht und neu sortiert werden muss. Und ich freue mich, dass Mission keine Einbahnstraße ist. Man nennt es ja so im Neudeutsch oder halt im Englischen sowieso, da sagt man Reverse Mission. Also über 300 Jahre Missionsgeschichte waren erfolgreich. Aber was ist heute? Im 21. Jahrhundert, da ist viel gewachsen in vielen Kirchen in der globalen Welt. Denkt mal dran, dass da Kirchen sind, deren Vitalität und Mitgliederzahl die europäische Christenheit weit überragt. Da gibt es in Korea und China über 170 Millionen Christen und die Tendenz ist steigend. In Afrika gibt es heute etwa 630 Millionen im Vergleich zu 1910, wo es 12 Millionen waren. Also man kann sagen, so circa 49% der Afrikaner gehen zum Gottesdienst. Ich kann das nicht sagen, dass das alles wiedergeborene Christen sind. Aber eins ist klar, es gehen in Afrika heute mehr Menschen zum Gottesdienst als in USA und Europa zusammen. Also das sind einfach mal Dinge, gebt ihr ihnen zu essen. Wie viel Missionsarbeit ist gelaufen und es ist wunderbar, was da gewachsen ist. Es ist herrlich, was da entstanden ist. Aber wir erleben jetzt auch, dass die kommen. Ich habe vorhin gesagt, allein in Deutschland haben wir zurzeit 450 Missionare aus 27 Ländern. Also Reverse Mission. Ich sage jetzt mal, Großeltern werden älter und sind dankbar für das, was Kinder tun und mithelfen. Und so ist es auch in der Weltmission. Diese zum Glauben gekommenen, die helfen uns in der Arbeit. Und wenn ich dran denke, wir als Liebenzeller Mission haben 8 ausländische Zweige und mit denen zusammen wird gearbeitet und die übernehmen ganz vieles. Gebt ihr ihnen zu essen und Gott lässt die Frucht draus wachsen. Und da kommen wir natürlich in ganz schwierige Situationen, manches Mal so wie die Jünger. Jetzt sind sie einen ganzen Tag da unterwegs und hören und gucken und füttern die Leute. Und jetzt könnten sie ja mal verdient haben, am Abend die Beine hochlegen und eine gute Musik hören und reflektieren. Nein, Jesus schickt sie los am Feierabend. Also, da steht, und alsbald trieb Jesus seine Jünger ins Boot. Er befahl ihnen, jetzt am Feierabend auf die andere Seite des Sees zu fahren, und er verabschiedete die Leute und ging auf den Berg zu beten. Und jetzt kommen die in einen Riesensturm. Jetzt sind die da richtig in Not geraten. Ja, jetzt hat sie doch der Herr Jesus losgeschickt und jetzt sind sie doch im Glauben und im Vertrauen und im Gehorsam losgefahren und jetzt müssen sie diese fürchterlichen Stürme erleben. Wissen Sie, ich bin so dankbar, dass diese Geschichte in der Bibel steht. Sonst würde ich ja manchmal sagen, Herr, warum dieser Sturm, warum dieses alles? Und deshalb die Stürme auch mit der Situation mit Corona. Wisst ihr, vieles, was geschlummert hat, das benutzen wir heute. Vieles, was viele Christen als fast Teufelswerkzeug hingestellt haben, ja, heute sitzen sie genauso im Sofa und hören den Gottesdienst und sehen ihn, weil es die einzige Möglichkeit war im Lockdown. Also denkt drüber nach. Oder diese viele Technik. Kein Mann, keine Frau, kein Missionar kann in den Irak gehen und frei missionieren. Da haben sie über den Sender in Zypern etwas möglich gemacht, dass diese Leute dort die ganze Bibel runterladen können. Und als sie das installiert hatten, dann hatten schon in den ersten 6 Monaten über 30.000 Leute die Bibel heruntergeladen. Wisst ihr, gebt ihr ihnen zu essen auf so unterschiedliche Weise. Und wir dürfen beten, dass das, was sie da runtergeladen haben, wenn sie es lesen, ihnen zur Speise wird, dass der Heilige Geist sie führt, zum Glauben führt. Und das ist nur ein Beispiel. Und deshalb gehalten von Jesus in den ganzen Stürmen, in den ganzen Herausforderungen, in den ganzen Aufbrüchen, Aber Jesus hält uns nicht nur in den Stürmen und wenn er uns losgeht, heißt, er hält uns auch im Versagen. Jetzt sind die da und der Sturm bläst, sie sind völlig hilflos, jetzt kommt da einer auf den Wellen und jetzt brüllen sie vor Angst. Und dann kommt dieses befreiende Wort von Jesus, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Wow, und der Petrus, jetzt ist er voll in Fahrt. Herr, wenn du das bist, dann heiß mich zu dir kommen. Und Jesus sagt, komm. Und der Petrus, also 11 Jünger beobachten, wie der jetzt seine Klamotten zurechtpackt, dass er da über den Bootsrand steigen kann. Und sie sehen, der läuft. Und auf einmal, wupp, das sagt er ab. Das hat er aber gemacht, nicht solange er seine Augen und Gedanken auf Jesus fokussiert hatte. Da heißt es, er aber sah den starken Wind. Also, auf was hat er jetzt geguckt plötzlich? Auf Wind und Wellen. Und dann sagt er ab. Und jetzt, wir haben ein schönes Jahreslos. Seid barmherzig, wie euer himmlischer Vater barmherzig ist. Jetzt sagt Jesus nicht zu ihm, Petrus, du hast doch gerade erlebt, wie ich 5000 Mann und alles, was dazugehört, gefüttert habe. Jetzt zapple mal erst da unten und überleg mal, was du da für eine Lektion gekriegt hast. Und jetzt hast du nicht geglaubt, dass ich jetzt auch da bin. Das hätten wir vielleicht gesagt. Aber Jesus, er machte das ganz anders. Da heißt es, er zog ihn herauf, er griff ihn und zog ihn herauf. Und als er wieder Luft gekriegt hat und wieder durchatmen konnte, dann sagte Jesus ihm, du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und wisst ihr, diese Lektion, die brauchen wir, glaube ich, sehr in unseren Zeiten, wo wir gerade drin sind. Warum zweifelst du, du Kleingläubiger? Wie viel Wunder haben wir alle, wie wir hier in diesem Gottesdienstraum sind, schon erlebt? Wie viele Fügungen und Führungen Gottes haben wir erlebt? Wie hat er uns durchgebracht? Und wie hat er uns, den Leuten zu essen zu geben, manches Mal rein äußerlich in völlige Hilflosigkeit geführt zuerst? Ich sage Ihnen zum Schluss mal etwas, was ich dieses Jahr erlebt habe, Ende April. Ich hatte ja da so eine OP und dann, ich lag da und jetzt sollte alles losgehen mit Operation. Dann höre ich noch so halb schon weg, wie einer sagt, ach du liebe Zeit, jetzt ist das ganze Computersystem abgestürzt. Na, herzlich willkommen. Jetzt stehen die da alle rum und die Anästhesieärztin, die versucht mich jetzt ein bisschen bei Laune zu halten, das habe ich wohl gemerkt, ich kam also richtig wieder zu mir. Und dann hat sie in meiner Akte geblättert und auf einmal kam sie drauf, ach, na Malaria und was waren alles die Krankheiten da in den Tropen? Ja, sagte ich, das war schon so. Ja, und dieses Land, das sind ja die Kannibalen, das ist ja ganz schrecklich. Und wie lange waren sie da? Und dann habe ich ihr gesagt, ja, wissen Sie, das war schon schrecklich mit den Kannibalen. Aber da standen sich Krieger gegenüber, echte Krieger. Wir gehören zum modernen Kannibalismus. Und was meinen Sie? Ja, sage ich Ihnen gleich. Wir töten die, die sich gar nicht wehren können. Wir töten diese Kinder, die Gott uns eigentlich schenken will. Und das finde ich viel schlimmer, wie wenn sich ehrliche Krieger gegenüberstehen. Jetzt standen da so 8 Leute rum, so alle, die da halt mit OP zu tun haben. Ich habe hinterher, also wir hatten da eine knappe halbe Stunde, bis das ganze Ding wieder lief. Und hinterher, da war ich so, als ich wieder aufwachte, so am Denken, Herr, gebt ihr ihnen zu essen? Auch auf dem OP-Tisch? da wo eigentlich nichts zu erwarten ist. Und wisst ihr, das möchte ich uns einfach mitgeben. Egal wo wir sind, egal in welcher Situation wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir sind Leute, die von Jesus aufgefordert werden, so wie die Jünger. Es ist nicht nötig, dass ihr sie wegschickt. Gebt ihr ihnen zu essen. Betet einfach, dass ihr diesen Auftrag in dieser Woche so tun könnt, dass Gott die Ehre bekommt. Und deshalb, zusammenfassend, oft sind wir auch in großartigen Erlebnissen und kommen dann von jetzt auf gleich in größte Herausforderungen. Gehen wir doch an die richtige Adresse. Kommen wir doch mit unserer Jammerportion zu Jesus. Und wenn er es in die Hand nimmt, dann dürfen wir wissen, keiner kann es besser. Und er hält uns, auch wenn er uns zu unmöglich schwierigen Zeiten aufbrechen lässt, auch wenn wir in Stürme geraten und auch wenn wir versagen, gehalten von ihm, gehen wir auch in die neue Woche. Amen.